Moritz.
Was ist mit dem Presenter holen?
Wir starten heute in eine neue Predigtreihe und werden uns dabei ein einziges Kapitel aus dem Römerbrief anschauen, das Kapitel 8. Der Römerbrief wurde geschrieben von Paulus 57 nach Christus in der Stadt Korinth. Und er möchte die Christen in Rom auf sein Kommen vorbereiten. Das Spannende ist, Paulus selbst war zu diesem Zeitpunkt, wo er den Römerbrief schreibt, selbst noch gar nicht in Rom. Also er kennt die Menschen dort nicht, er kennt die Stadt nicht, war auch ja nicht so schnell wie heute, dass man da eben mal vorbeigucken kann. Aber er hat gehört, dort ist eine Gemeinde entstanden. Man vermutet, dass die Gemeinde entstanden ist, weil Menschen aus Rom in Jerusalem waren, als dort das Pfingstwunder war, wo der Heilige Geist ausgegossen wurde auf alle Menschen. Und die Menschen aus Rom, die waren so berührt, so begeistert und fasziniert, dass sie zurück in ihre Heimatstadt gegangen sind und eine Gemeinde gegründet haben. Was für eine Macht dahinter steht, bei dem, was sie erlebt haben in Jerusalem. Dass sie so eigeninitiativ sagen, wir wollen Gemeinde sein. Wir lesen von vielen Briefen von Paulus im Neuen Testament. Und meistens schreibt Paulus diese Briefe, um eine Gemeinde zu ermahnen oder zu ermutigen, um etwas zu korrigieren. Den Römerbrief schreibt er aber aus einer anderen Motivation. Er schreibt, um der Gemeinde in Rom die Grundlagen des Glaubens, des christlichen Glaubens zu erklären. Und deswegen ist der Römerbrief dieser Brief, der ja sehr hochtheologisch ist. Und deswegen beschäftigen wir uns jetzt vier Predigten lang mit einem Kapitel aus dem Römerbrief und werden uns das möglichst genau anschauen und ganz viel davon mitnehmen. Warum ausgerechnet Römer 8? Römer 8 ist ein entscheidendes Kapitel im gesamten Römerbrief. Es fängt an mit den Worten so oder darum oder deswegen. Also es fängt an mit etwas, was aufgegriffen wird, und zwar alles, was in den Kapiteln 1 bis 7 geschrieben wurde. Wenn du also möchtest, kannst du gerne parallel zu dieser Predigtreihe mal die ersten 7 Kapitel vom Römerbrief lesen und gucken, was davon also alles jetzt in Römer 8 drinne vorkommt. Es ist wie eine Schlussfolgerung von allem, was Paulus bisher im Römerbrief beschrieben hat. Deswegen, darum. Außer in der Übersetzung, die ich für uns gewählt habe, da kommt es heute nicht ganz so deutlich rüber, aber auch da drin kommt es vor. Um was geht es in Römer 8? Wir können es ganz grob zusammenfassen in die Worte Rechtfertigung, also dass der Mensch vor Gott gerecht dasteht, geschieht allein durch Glauben und auf der Grundlage von Gottes überwältigender Gnade. Das ist die Grundlage. Um das aber jetzt mehr zu verstehen, schauen wir uns die ersten 11 Verse heute von diesem Römerbrief an. Und in meiner Übersetzung, Neue Genfer Übersetzung, fängt es an mit der Frage, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Müssen wir Menschen denn nun jetzt noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Müssen wir noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Mir fallen viele Gründe ein, warum ich über andere Menschen, andere Christen ins Urteilen geraten kann. Du musst gnädiger mit deinen Kindern umgehen. Du bist ja Christ. Wie kann man noch so lügen, wenn man doch zu Jesus gehört? Ein Christ darf nicht schwarz fahren. Ich bin vor kurzem schwarz gefahren und wurde erwischt. Das war blöd. Wir müssen barmherzig sein. Du sollst vergeben, weil dir wurde auch vergeben. Das deine Pflicht als Christ. Wir sollen jederzeit bereit sein, von Jesus zu erzählen und Zeugnis zu geben. Du sollst nicht lügen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst die Ehe nicht brechen. Hast du das gehört? Das sollst du alles nicht tun. Du sollst deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und so viel mehr, was wir alles sollten als Christen. Müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Es gäbe so vieles und es gibt vielleicht auch so vieles, selbst wenn man es nach außen nicht zeigt, wo wir doch innerlich denken, wie kann man so leben als Christ und dann doch ins Urteilen geraten? Oder ist der Mensch doch gerecht vor Gott? Bin ich gerecht vor Gott? Und der nächste Teil im Bibeltext gibt uns direkt eine Antwort darauf. Da heißt es nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Ich möchte das versuchen, ein bisschen bildlich darzustellen, weil wir hier von zwei Gesetzen hören in diesem Bibeltext. Wir hören von dem Gesetz des Geistes. Das ist hier. Und das brauchen wir nicht so viel, deswegen steht das hier hinten. Das Gesetz des Todes. Ja? Gesetz des Todes. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde, des Todes, sondern das Gesetz des Geistes, das lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Mose, das Gesetz des Todes, war dazu nicht imstande. Es scheiterte an der menschlichen Natur. Wir können also entweder unter diesem Gesetz stehen oder wir können unter diesem Gesetz stehen. Das Gesetz des Todes und das Gesetz des Geistes. Und der erste wichtige Punkt, den du dir heute aus dieser Predigt mitnehmen darfst, ist, wenn du glaubst, dass Jesus gestorben ist, wenn du glaubst, dass Jesus auferstanden ist, gibt es keine Verurteilung mehr. Gibt es denn jetzt noch einen Grund, dass wir uns gegenseitig verurteilen? Nein, weil wir leben unter dem Gesetz der Gnade. Und dann ist natürlich die große Frage, wozu muss es denn das Gesetz geben? Wozu gab es denn jetzt dieses Gesetz des Todes, wenn es doch eh eigentlich gar nicht nützlich ist, gar nicht lebenbringend ist? Wozu haben wir das denn in der Bibel? Wozu wird es denn so lang und breit ausgeweitet, auch im Alten Testament? Und im Neuen Testament heißt es übrigens nicht, dass es abgeschafft wurde, sondern dass es erfüllt wurde. Wozu braucht es das? Ich habe uns als Beispiel einfach mal die 10 Gebote mitgebracht, nach denen wir leben dürfen. Und die Frage ist, können wir die einhalten? Sind wir fähig, in diesen Geboten zu leben? Das sind die Gebote. Können wir in den Grenzen, also hier liegt ein Seil unten, für die, die es nicht sehen können, können wir innerhalb dieser Gebote leben? Sind wir dazu in der Lage? Sind wir fähig, uns immer innerhalb dieses Rahmens hier zu bewegen und diese Grenzen nicht zu überschreiten? Es gibt niemanden von uns, der noch nie gelogen hat. Ja, wenn ich lüge, übertrete ich das Gesetz. Ich mache etwas, wo das Gesetz sagt, soll ich nicht machen. Der nicht gestohlen hat, keine Ahnung, der nicht den Sabbat gehalten hat, wir sollen jede Woche einen Sabbat halten, einen Ruhetag. Es gibt niemanden, der perfekt ist von uns, der immer in diesem Rahmen drinne bleibt. Ich soll nicht lügen, aber macht es mein Leben nicht manchmal leichter, wenn ich eine Notlüge habe? Ich soll Vater und Mutter ehren, aber wie soll ich das machen, wenn es so schwer ist in der eigenen Familie?
Wie soll ich jemanden lieben, wenn er mir Unrecht tut? Ich soll nicht begehren meines Nächsten Frau oder Mann, den Besitz, den mein Nächster hat. Aber was ist, wenn der andere eine Beziehung hat und ich nicht und ich bin neidisch? Was ist, wenn der andere Eigentum hat und ich habe kein Eigentum und muss für Miete blechen und ich bin neidisch? Was ist, wenn der andere scheinbar so ein schönes Leben hat und ich so viel Schmerz in meinem Leben habe und ich bin unglücklich darüber und ich lebe nicht perfekt? Ich kann nicht sagen, ich kann in dem Allen perfekt bleiben. Und ich merke, selbst wenn ich diese Gebote, wenn ich das alles gut heiße, bin ich nicht in der Lage, mich immer in diesem Rahmen zu bewegen. Selbst wenn ich sage, es ist gut und lebensfördernd für mich, es hilft mir, ein gelingendes Leben zu führen, merke ich doch, ich kann nicht in diesem Rahmen bleiben. Und die Juden haben das auch gemerkt. Ihnen wurden diese Gebote gegeben. Und haben sie es geschafft, sich daran zu halten? Auch nicht. Trotzdem feiern sie jedes Jahr ein Fest zum Dank dafür, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hat. Hört sich paradox an. Aber jedes Jahr im Herbst wird das Fest Simchat Torah, Freude der Torah, gefeiert. Danke, dass du uns das Gesetz und das Gebot gegeben hast. Wozu ist dieses Gebot, dieses Gesetz jetzt also gut? Was bringt es mir, dass ich das habe, wenn ich doch merke, ich kann da drinne gar nicht leben? Diese Gebote, die uns einen gesunden Lebensrahmen geben wollen, wie soll ich darin leben? Wenn ich darin leben würde, dann wäre mein Leben perfekt. Dann wäre ich fehlerlos. Aber das schaffe ich nicht. Und genau das zeigen mir diese Gebote. Sie zeigen mir, dass ich das nicht kann. Ich merke, das ist ein gesunder Rahmen, aber ich merke auch, ich kann mich nicht da drinnen aufhalten. Ich schaffe es vielleicht immer mal wieder und vielleicht wachse ich auch in manchen Punkten, aber ich falle doch immer wieder aus dem Rahmen. Und Paulus schreibt dazu eine Erklärung, welchen Nutzen dieses Gesetz und diese Gebote haben. Habe ich das? Ja. Er schreibt, niemand kann das Gesetz einhalten und darum ist niemand vor Gott gerechtfertigt. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Ich erkenne, ich kann das nicht. Das ist die Erkenntnis, die ich habe durch das Gesetz. Es ist wie ein Spiegel, der mir vorgehalten wird, damit ich begreifen kann, was ein guter Lebensrahmen ist und wo ich diese Grenzen überschreite. Ich brauche eine Vorstellung von dem, was gut ist, was lebensfördernd ist, was im Rahmen ist und was nicht. Paulus spricht auch viel von der Moral, von dem Gewissen, das Gott uns gibt, das jeder Mensch hat, egal in welche Kulturen und in welche Gesellschaft ich schaue. Und jetzt ist natürlich die Frage, wollte Gott, dass wir da drin stehen bleiben? Ich erkenne also, das Gesetz hilft mir zu erkennen, was gut ist und was nicht gut ist. Und das Gesetz hilft mir zu erkennen, was Schuld ist in meinem Leben. Nein, er möchte nicht, dass wir nur diese Erkenntnis haben und merken, okay, ich bin also nicht fähig. Danke für die Info. Sondern es soll weitergehen. Und zwar geht es darum, dass Jesus uns liebt. Und dass er Gemeinschaft mit jedem von uns, mit dir haben möchte. Und er will nicht, dass wir ständig denken, ich bin ein schlechter Sünder. Ich bin nicht dazu in der Lage, ich kann das nicht und ich muss mich noch mehr anstrengen. Und ich muss noch mehr Leistung bringen und ich muss mich entschuldigen und das nächste Mal mache ich es besser, ganz bestimmt. Das sagt Gott nicht. Und das ist das Schöne am christlichen Glauben. Gott liebt dich und Gott sehnt sich so sehr nach dir, und deswegen gibt er auch eine Antwort. Das Gesetz hilft mir, das zu verstehen, aber Gott ist derjenige, der mir eine Antwort gibt. Es heißt nämlich, deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Menschheit. Natur. Jesus selbst ist die Antwort, die Gott gibt. Jesus kommt selbst in unsere Welt. Er wird, so heißt es hier, ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er hat auf dieser Erde gelebt. Aber was ist der Unterschied zwischen Jesus und mir? Der Unterschied ist, dass ich das nicht halten kann, dass ich nicht so vollkommen leben kann, weil wir überschreiten diese Grenze, aber Jesus nicht. Von Jesus lesen wir, er beging keine Sünde und über seine Lippen kam kein unwahres Wort. Er reagierte nicht mit Beschimpfungen, als er beschimpft wurde. Er drohte nicht mit Vergeltung, als er leiden musste. Jesus ist der einzige Mensch, der immer in diesem Rahmen bleiben konnte. Jesus ist der einzige Mensch, der vollkommen war, der vollkommen ohne Sünde war. Ganz Mensch, ganz Fleisch und Blut, aber doch ohne Schuld. Vom Alten Testament her kommend wissen wir jetzt aber, immer wenn wir diese Grenze überschreiten, dann passiert irgendwo ja ein Unrecht. Ich lüge und jemand anderes ist belogen. Ich nehme etwas und jemand anderes ist bestohlen. Also es passiert immer ein Unrecht dadurch für einen anderen Menschen. Wir sehen das anschaulich bei David und Bathseba im Alten Testament. David wusste, ich soll nicht begehren, was meinem Nächsten gehört. Aber er hat begehrt, er hat Bathseba begehrt und hat sie gesehen und er hat diese Grenze überschritten. Er hat sich etwas genommen, einen Besitz, der ihm nicht gehört hat. Und damit ist Unrecht entstanden. Ungerechtigkeit Uriah gegenüber, denn ihm wurde die Frau genommen. Ungerechtigkeit Bathseba gegenüber, denn ihr wurde ihr Mann genommen, den David bewusst an der Front sterben lässt. Sünde und Schuld in unserem Leben hat also immer Konsequenzen. Wo Unrecht entsteht, muss wieder Gerechtigkeit hergestellt werden. Wie geht es mir, wenn ich weiß, es ist Unrecht geschehen in meinem Leben und ich erlebe keine Gerechtigkeit dafür? Wie kann ich damit umgehen? Es braucht eine gerechte Strafe. Und David spürt diese Konsequenz der Schuld, der Sünde in seinem Leben bitterlich. Denn Gott lässt das Kind sterben, aber er lebt auch hinterher wieder Gottes Gnade. Ein Sohn, der ihm geschenkt wird, Salomo, ein bestehendes Königreich. Vom Neuen Testament her wissen wir, Jesus nimmt diese gerechte Strafe, die es braucht, auf sich. Denn er ist der einzige Mensch, der schuldlos war. Er ist der einzige Mensch, der keine Sünde getan hat. Und deswegen kann er diese ganze Schuld, die wir kennen in unserem Leben, kann er sie auf sich nehmen, als vollkommen gerechter Mensch. Und anstelle von David, König David, anstelle von mir, anstelle meiner Schuld, die ich getan habe, an diesem Kreuz sterben. Das ist pures Evangelium, was Paulus hier erklärt und versucht an den Menschen zu bringen. Und warum tut Gott das? Warum lässt Gott seinen eigenen Sohn Jesus sterben? Weil er uns so sehr liebt. Weil er sagt, da wo Sünde ist, ich bin heilig und vollkommen. Aber da wo Sünde ist, das passt nicht mehr zusammen. Das ist wie zwei Magnete, die sich voneinander abstoßen. Ja? Ich habe Schuld und Gott ist heilig. Aber weil Jesus jetzt für mich gestorben ist, habe ich diese Schuld nicht mehr. Und ich darf in die Gegenwart des Heiligen Gottes treten, weil Jesus als schuldloser Mensch für all das am Kreuz gestorben ist. Ich lese uns diesen Vers jetzt nochmal vor. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war. Und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur, an meiner menschlichen Natur. Wir müssen also nicht mehr leben unter diesem Gesetz des Todes, sondern wir dürfen leben unter dem Gesetz der Gnade. Weil wir wissen, Jesus hat alles für mich gegeben. Ein Theologe, Joseph Prince, sagt, unter dem alten Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen. Unter dem alten Gesetz kann selbst das Beste nicht bestehen, aber unter der Gnade kann selbst das Unwürdigste gerettet werden. Ich finde diesen Satz ziemlich passend für diese Botschaft. Egal also, welche Schuld mein Leben prägt, egal wie schlimm, unter dem Gesetz der Gnade habe ich Leben und habe ich Freiheit und habe ich Vergebung in meinem Leben. Und jetzt gucken wir uns noch die restlichen Verse an. Die lese ich uns einmal vor. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Hier wird jetzt recht schwarz-weiß dargestellt. Einmal der Mensch, der sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, und einmal der Mensch, der sich vom Geist Gottes bestimmen lässt. Und Paulus schreibt hier, die eigene Natur bringt Tod und Gott hat daran keine Freude, aber ein vom Geist bestimmtes Leben bringt Leben, Frieden. Der Geist wohnt in dir und er macht dich sogar für die Ewigkeit lebendig. Und jetzt brauchen wir nochmal diese Figur. Luther und auch andere Theologen sprechen bei der menschlichen Natur von der Selbstverkrümmung des Menschen. Das ist ein theologischer Begriff geworden. Ein Leben nach der eigenen Natur schaut auf sich, der verkrümmt sich auf sich selbst, so gut wie diese Puppe das kann. Ja, ich schaue auf mich. Das ist ein Leben nach der eigenen Natur. Komme ich zu kurz? Entgeht mir etwas in meinem Leben? Habe ich alles, was ich brauche? Oder geht es allen anderen immer besser als mir? Und ich schaue auf mich, ich schaue auf meinen eigenen Bauch. Was braucht der? Wonach habe ich Hunger? Welches sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich noch, damit es mir gut geht? Aber diese Haltung sieht schon ziemlich ungesund aus und macht mich auch unglücklich. Ich kann dabei weder auf meinen Mitmenschen schauen, noch kann ich dabei auf Jesus schauen und auf das Kreuz, auf das, was er für mich getan hat. Ich kann nicht gucken, was braucht mein Nächster, wie geht es ihm, noch auf das Kreuz, das mir sagt, Jesus hat mich ja erlöst, er hat mir das Wichtigste gegeben in meinem Leben. Und ich möchte uns heute, und es ist mir sehr wichtig, nicht verurteilen, weil es gibt keinen Grund mehr, dass wir uns verurteilen. Und Paulus schreibt es auch, das finde ich sehr schön, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Ja, wir kennen Jesus und deswegen leben wir unter dem Gesetz des Geistes. Das heißt auch, Zum Beispiel, wie es in Römer 6, Vers 14 heißt, die Sünde wird ihre Macht nicht mehr über dich ausüben, denn du lebst nicht mehr unter dem Gesetz, dein Leben steht vielmehr unter der Gnade. Was ist anders, wenn wir unter der Herrschaft des Geistes sind? Unser Bibeltext sagt dazu mehrfach, in Vers 9, der Geist wohnt in uns, Vers 10, Christus wohnt in uns und wir haben den Geist empfangen und Vers 11, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der wohnt in uns. Also das ist wichtig, dieser Geist, der wohnt in uns, das sagt Paulus immer wieder. Ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz des Mose, unter dem Gesetz des Todes, sondern Gottes Geist wohnt in mir. Er wohnt nicht bei mir, er wohnt nicht neben mir, er wohnt nicht um mich herum, sondern er wohnt in mir. Christus wohnt in mir. Der Geist Gottes kommt in mich hinein. Und dieser Geist, der in uns wohnt, ist eine so gewaltige Kraft, dass er sogar Jesus von den Toten auferwecken konnte. Hier heißt es, der Geist Gottes weckt Jesus von den Toten auf und dieser Geist, der lebt in uns. Und das ist das Leben unter der Gnade, unter dem Kreuz und mit dem Heiligen Geist. Ich muss nicht mit aller Gewalt schaffen, ein guter Christ zu sein und die Gesetze zu halten, sondern der Geist Gottes lebt in mir. Der Geist, der in mir lebt, der tut nichts lieber, als mich, als dich dazu zu befähigen, ein Leben zu führen, das voller Leben und Freude und Fülle ist und ewiges Leben schenkt. Und so, und das nennt die Bibel Heiligung, werden wir immer mehr ein Mensch, wie Jesus ihn in uns sieht. Ein Mensch, der immer mehr so lebt, wie Jesus uns vollkommen geschaffen hat. Wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden. Und wenn wir in den Evangelien lesen, heißt es, Jesus war vom Heiligen Geist erfüllt. Und er war voller Geduld. Er war voller Liebe und Hingabe. Er war sanftmütig. Er war vergebend. Und zu diesem Leben befähigt uns dieser Heilige Geist, der in uns lebt. Und das ist kein Druck. Das ist keine Last. Das ist nur ein, ich stelle mich in Gottes Gegenwart. Ich sage, ich weiß, Jesus, dass ich dich brauche. Und das ist ein, ich lade dich ein, Heiliger Geist, komm du in mein Leben. Ich möchte dir Raum geben, dass mein Leben so ein Leben ist, das bei dir ist. Und ein Leben, dem du Gelingen schenken möchtest. Diesen Gedanken möchte ich uns mitgeben, dass wir uns vor allem an Jesus halten dürfen. Jesus, der aus lauter Liebe in unser Leben kommt. Und ich möchte sagen, danke und hilf mir, dass ich dich zurücklieben kann. Ich möchte mit dir, Jesus, leben. Ich gebe uns einen kurzen Moment zum Nachdenken und ende mit einem Gebet. Jesus, ich danke dir an diesem Morgen für das Kreuz. Ich danke dir für deine Auferstehung. Ich danke dir, dass du für alle Schuld gestorben bist und dass wir ja unter deiner Gnade, unter dem Gesetz der Gnade leben dürfen. Danke, Jesus, dass wir mit dir leben dürfen. Und du weißt, was uns jetzt heute Morgen hier berührt hat, ob das die Theologie ist, die zu begreifen, oder ob es einfach ganz persönlich ist, das Wissen, du bist gnädig mit mir und mit meinem Leben. Und da kennen wir uns selbst am besten und du kennst uns am besten. Danke, dass wir ja diese Gemeinschaft mit dir haben wollen und wir beten auch, komm, Heiliger Geist, und nimm du Raum ein in unserem Leben. Führe uns, dass wir immer mehr werden, wie du uns siehst, in deiner Vollkommenheit. Amen.